Herzlich willkommen zu der 5. Ausgabe von UX for Health von Katharina Engel UX. Heute ist Marc Michael Schoberer zu Gast, der Marketingstrategien an den Patientenbedürfnissen und Motivationen ausrichtet. Wir sprechen darüber, wie UX-Designer und Marketingfachleute gemeinsam Einblicke in die Lebenswelt ihrer Kunden erarbeiten und untereinander austauschen können. Seid gespannt, es wird wie immer healthy. Mein Name ist Katharina Engel und heute zu Gast bei mir ist Marc Michael Schoberer. Als Marketing-Experte versteht er es, wirksame Online-Strategien für den medizinisch-pharmazeutischen Markt zu entwickeln. Herzlich willkommen, Marc. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und stelle dich einmal mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Und by the way, ich finde es großartig, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast, weil ich auch ein großer Fan deiner Arbeit bin und wir seit einiger Zeit Danke. Im Austausch stehen. Also Glückwunsch zu diesem Mut. Gerne zu mir. Mein Name ist Marc Michael Schoberer. Ich bin 40 Jahre alt, Unternehmer, Digitalmarketer aus tiefstem Herzen und mittlerweile auch ein echter Healthcare-Nerd und Enthusiast geworden. Das ist so ein Scope, der hat sich bei mir im Laufe der Jahre entwickelt. Und eigentlich bin ich schon meine gesamte berufliche Laufbahn selbstständig. Ich beschäftige mich seit der ersten Stunde dieser Laufbahn, die jetzt schon fast 20 Jahre andauert, mit Search, sehr viel Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing, würde man heute dazu sagen. Und vor allen Dingen in der Verzahnung der verschiedenen digitalen Marketing-Disziplinen, weil das ist für mich das wahre Gold. Das muss ineinander greifen. Ich habe eine knapp 100-Personen-Healthcare-Performance-Agentur mit aufgebaut und einige Jahre als operativer Geschäftsführer geleitet. Wir haben dafür sehr viele Pharmaunternehmen, Gesundheitsunternehmen gearbeitet. Vor 5 Jahren habe ich noch einen digitalen Medizinverlag gegründet und ebenfalls in gleicher Rolle geleitet und dort super viele Insights über Patienten, Patienten-Need, Komplexität von Patient-Journeys, das wirst du auch sehr gut kennen, gelernt. Wir haben da vor allen Dingen Medizinportale aufgebaut, in Reichweiten geführt und vermarktet und konnten so um die 20 Millionen organische Besucher im Jahr generieren. Das heißt, auch das, was du als UX-Expertin kennst, das ist ein wahnsinniger Datenschatz. Das sind super viele Insights zu dem Need von Patienten, zu Intentionen von Patienten. Und wir konnten wahnsinnig viele Testings in dem Bereich durchführen. Und ja, seit 1,5 Jahren ungefähr bin ich wieder als Online-Marketer und Berater tätig, also wieder etwas mehr hands-on das Ganze. Begleite hier spannende Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, aber nicht mehr ausschließlich aus der Gesundheitsbranche und darf die mit auf die digitale Reise nehmen. Und
Das ist ja auch dein Vorteil, dass du nicht nur Gesundheitsbranche machst, sondern eben auch alle anderen Branchen und dann sehr gut verstehst, was ist wann möglich und was eben nicht. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil auch für dich.
Ja, ich glaube, das sind immer zwei Perspektiven. Das eine ist ein Vorteil, dass man auch über den Tellerrand blicken kann. Und es gibt durchaus Branchen, die in meinen Augen, was Digitalisierung betrifft, etwas weiter sind als die Gesundheitsbranche in Deutschland. Und auf der anderen Seite hat es egoistische Gründe. Ich finde es sehr, sehr spannend, eben auch für andere Branchen zu arbeiten und die Marketing-Klaviatur vielleicht ein bisschen anders anzuwenden, als man das im Pharma- und Gesundheitsbereich tut.
Super, vielen Dank für das Intro. Ich habe schon ganz, ganz viele Punkte gefunden, gehört, die ich später näher aufgreifen werde.
Super.
Vorab frage ich immer meine Gäste, was sie eigentlich selbst für Tools benutzen, wenn es um Wellbeing oder Fitness geht.
Wirst es dir denken können, so als Digital-Marketer und Sportler stehe ich natürlich total auf irgendwie Tracking und Daten und eine private Analyse des Ganzen. Und mir macht das große Freude. Apps, die ich regelmäßig verwende, also eine meiner Lieblings-Apps ist Veltery. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Funktioniert mit deiner iPhone-Kamera und der Taschenlampe und man misst an seinem Finger das Ganze und diese App misst die Herzratenvariabilität. Klingt total komplex, sagt aber super viel halt aus. Wie fühlst du dich? Also bist du resilient? Hast du gerade viel Stress? Wie geht's dir? Super spannend, was da für Ergebnisse rauskommen mit einem hohen Matching. Beschäftige mich privat recht viel mit dem Thema Achtsamkeit. Von daher habe ich Calm, weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Vivira, das ist eine App zum Thema Rückengesundheit und auch Kunde von mir. Und ich glaube, es gibt immer kein besseres Prädikat als diese App. Verwendet man dann auch selbst?
Genau, quasi, das frage ich immer nach, weil es gibt so viel, aber was findet wirklich Anklang und was benutzt man dann wirklich auch dauerhaft gerne?
Genau. Und das hat sich wirklich rauskristallisiert. Es sind vielleicht 5, 6 Apps, neben so den Klassikern, irgendwas irgendwie Sport-Tracking und so betrifft, die ich verwende. Und so zum Thema Rückenschmerzen, Physiotherapie zu Hause ist das wirklich eine, die ich am Anfang als klassischer
Cool.
Dienstleister getestet habe und mittlerweile auch selber verwende. Ja.
Cool. Und hast du irgendwie Länder, die du besonders beachtest, wenn es um Digital Health geht?
Ja, ich muss sagen, dass ich da gar keine speziellen Märkte beobachte. Ganz viele Menschen schauen ja immer per se in die USA. Mir geht es eher darum zu sagen, was gibt es denn für spannende Ideen oder Unternehmungen global? Ich finde es auch sehr, sehr spannend, was gerade in Deutschland entsteht, dass es unglaublich viele Startups gibt, die sich mit Digital Health beschäftigen. Und da versuche ich auch abseits der Gesundheitsbranche zu schauen. Das ist mir wichtig. Und da gibt es schon echt spannende Unternehmen. Also ich weiß nicht, ob du die Endo-App kennst zu dem wichtigen Thema bei Frauen, Endometriose, was ja so ein super
Ja,
wichtiges Thema
also
ist.
die haben wir begleitet auch in Sachen
Hammer.
Barrierefreiheit.
Mega
Kenne
gut.
ich sehr
Ich
gut.
kenne Markus und Nadine sehr, sehr gut. Sie sind wirklich gut bekannt. Und da geht mir so ein bisschen das Herz auf, wenn du wirklich siehst, dass es Menschen schaffen, Unternehmungen, eine wichtige Idee und Gesundheit zusammenzubringen, weil das eben doch immer noch nicht pauschal so ist, dass das alle genau in der Intention halt tun.
Ja, das stimmt. Marketing. Jetzt fragen sich vielleicht manche so Marketing und UX, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Und ich sage immer extrem viel, weil eben Nutzer nicht vom Himmel fallen. Also ich hoffe halt eben, man erschafft irgendwie ein cooles Produkt und dann, boah, gibt es da irgendwie Nutzerzahlen ohne Ende, alle laden die App runter, alle wollen sich registrieren, haben nur darauf gewartet, aber so ist es halt leider gar nicht. Deswegen muss ich in meiner Arbeit immer berücksichtigen, wo kommen jetzt eigentlich die Nutzer her? Und bin halt total auf die Marketing-Experten angewiesen. Und die machen eigentlich auch nichts anderes als ich, nämlich Bedürfnisse zu verstehen, Probleme zu verstehen und die auch dann zu adressieren. Und darum geht's heute. Also das möchte ich nochmal so zusammengefasst sagen für alle, die sich vielleicht gefragt haben, UX und Marketing. Und bei dir eben ganz speziell um patientenzentriertes Marketing. Und da noch umso mehr die Bedürfnisse zu verstehen von Menschen mit einem bestimmten Krankheitsbild. Und jetzt würde mich interessieren, hast du ein ganz griffiges Beispiel für patientenzentriertes Marketing, wo Angebot und Nachfrage im medizinischen Kontext wirklich am richtigen Ort und zur richtigen Zeit aufeinandertreffen?
Coole Frage. Können mir 2 Sätze zum Ausholen, weil ich es auch sehr, sehr wichtig finde. Ich glaube, die Zeiten von Online-Marketing-Disziplinen, die insulär vor sich hinarbeiten, die gibt es nicht mehr. Das funktioniert nicht. Findet in der Praxis manchmal noch statt, ist aber nicht gut, sondern es ist ein Ineinandergreifen und Verzahnen. Wenn ein Nutzererlebnis erfüllt ist, ist die Journey gut und nur dann, wenn du relevanten Traffic hast, kannst du mit den Nutzerdaten auch wirklich arbeiten und deine Kampagnen und deine Aktivitäten optimieren. Und im Gesundheitsbereich ist, glaube ich, wirklich das Stichwort patientenzentriertes Arbeiten, was nicht selbstverständlich ist. Vor 3, 4 Jahren meine Keynote von Pharmaunternehmen gehalten und da war wirklich so der Tenor, wir konzentrieren uns jetzt auch auf den Patienten. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass das schon noch Handlungsbedarf ist. Und Beispiele gibt es, glaube ich, viele. Das sind ja häufig auch nur Nuancen, die wir testen und die wir optimieren. Ein Beispiel ist vielleicht ein Projekt, das ich jetzt einige Monate begleitet habe. Nimm dir das Thema medizinisches Cannabis. Das ist ein super spannendes Thema, hat mich auch total gecatcht, weil ich da wenig Erfahrungswerte hatte. Und in Deutschland ist die Lage so, dass du auf der einen Seite Patienten hast, die mit einer Art Tabuisierung, Stigmatisierung schon fast zu tun haben, wenn sie sich mit dem Thema Cannabis auseinandersetzen, die aber auch super viele Fragen haben. Das heißt, denen ist nicht klar, ist das was für mich? Sollte ich diesen Schritt wagen? Ist das vielleicht für meine Indikation überhaupt nicht relevant? Das heißt, die haben viele, viele Fragezeichen. Und auf der anderen Seite hast du die Situation, dass es in Deutschland nicht viele Ärzte gibt, die sich wirklich mit dem Thema auskennen. Wir haben in Deutschland um die 2000 Ärzte, die medizinisches Cannabis verschreiben. Das ist nicht viel. Und 80% verschreiben davon 1 bis 2 Mal im Jahr. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass da einfach kein Fachwissen vorhanden ist oder nur sehr wenig. Und das ganze Thema ist wahnsinnig komplex. Jede Cannabispflanze hat zum Beispiel eine andere Wirkweise und das musst du wissen. Das heißt, es ist ein riesiges Gap. Auf der einen Seite Patienten, die verzweifelt sind, die eine Lösung suchen, Hilfe suchen, die viele Fragen haben und auf der anderen Seite Ärzte, die man eben nicht einfach beim Hausarztbesuch im Normalfall findet. Und hier haben wir ein Portal geschaffen, AnMedify nennt sich das, das genauso diese Lücke schließt. Und das ist für mich natürlich mit einem sehr Top-Down-Ansatz, aber es ist für mich ein Beispiel, wie du wirklich zwei Welten zusammenbringen kannst und mit dem, was wir können, nämlich digitales Marketing, Patienten super gut an die Hand zu nehmen, Mehrwert zu stiften. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel. Aber die gibt es auch in sehr vielen kleinen Nuancen.
Ja, sehr schönes Beispiel. Das heißt, da geht es vor allen Dingen um Aufklärung. Also das ist jetzt ein Produkt oder Cannabis ist ein Bereich, wo man sehr viel Aufklärung leisten muss, weil es so viele Unterschiede gibt oder auch unterschiedliche Produkte und die Anwendungsarten variieren ja auch sehr, sehr stark. Deswegen ist das jetzt ein Beispiel, wo man erstmal sehr viel informieren muss, bevor man davon ausgeht, dass die Nutzer oder die PatientInnen schon wissen, was sie eigentlich wollen.
Ja, also es ist eine große Blackbox, das ist ein komplexes Thema. Es ist ein Thema Betäubungsmittelgesetz. Du hast dieses Wissensgap, von dem ich gerade sprach. Du hast auf der anderen Seite, das betrifft aber nicht nur medizinisches Cannabis, sondern generell alle Gesundheitsfragen, immer ein hohes intrinsisches Interesse der Patienten, Informationen zu bekommen. Wenn du dir so Search anschaust, hast du über 80% aller Suchanfragen sind in dem Funnel, was ist los mit mir? Was bedeutet das für mich und vielleicht für meine Angehörigen? Und was kann ich jetzt tun? Und nur der Rest ist wirklich in so einem Du-Charakter zu sagen, okay, ich möchte jetzt genau Hilfe in Anspruch nehmen. Du siehst, das zeigt sehr deutlich, das Informationsbedürfnis sollte immer im Vordergrund stehen. Und viele machen das zu wenig. Ja? Ja. Und medizinisches Cannabis ist speziell.
Ja, also ich glaube, das, was man in die Google-Suchleiste eingibt, ist so privat wie nichts anderes. Also ich glaube, ja, Google weiß irgendwie ziemlich gut, wonach gesucht wird. Und ich kann mir vorstellen, da sind bestimmt ganz schön viele abgefahrene Suchanfragen dabei.
Das ist definitiv so. Man ist damit ein offenes Buch. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das problematisch findet oder nicht. Du hast aber da im Gesundheitsbereich wirklich ein sehr spezielles Bild, dass du auch in sehr vielen Nischenthemen beispielsweise noch ein sehr hohes Suchvolumen hast. Also dass immer noch Tausende von Menschen in Deutschland pro Monat nach einem Nischenthema suchen. Ja? Und das ist eben nicht normal, wenn du dir zum Beispiel Mode oder sowas anschaust.
Das ist interessant. Also die Nische, es gibt ja auch viele Startups, die echt eine auch ganz konkrete Nische ansprechen möchten. Würdest du sagen, das ist ein guter Ansatz, eher auf die Nische zu gehen oder eher eine breite Masse anzusprechen, also von Anfang an und dann langsam zu filtern und zu gucken, wo ist die Nische eigentlich? Weil manchmal weiß man das ja noch gar nicht am Anfang.
Auch das, wie du dir vorstellen kannst, kommt natürlich auf oder hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also was will man, was ist mein Ziel, was ist mein Marketing-Budget? Aber generell hast du, glaube ich, im Gesundheitsbereich schon so, dass du sagen kannst, wie kann ich denn ein Thema wirklich ownen? Also wie kann ich denn wirklich holistische Informationen in einem wirklich hohen Wert zusammenstellen? Und das kannst du in Nischenthemen im Gesundheitsbereich auch sehr gut, weil wahnsinnige Komplexität und sehr viele Suchanfragen da sind. Und von daher habe ich gute Erfahrungen gemacht, aus der Nische rauszuwachsen. Das heißt aber nicht per se, dass das immer der beste Weg ist. Es geht natürlich auch andersrum. Wenn du rein auf Search dich konzentrierst, ist das häufig ein vielversprechender Ansatz. Ja.
Und ich höre auch immer gern, was nicht funktioniert hat. Gibt es ein Beispiel, wo du sagst, da hattest du Erkenntnisse, hast es irgendwie abgeleitet in eine Marketingstrategie, aber die ist überhaupt nicht aufgegangen? Gibt es dafür auch ein Beispiel?
Ich würde dir gerne so ein ganz verrücktes Beispiel nennen, wo man schmunzeln kann. Das eine Beispiel, wo richtig viel schief ging, gibt es nicht. Aber es gibt es auch da wieder in sehr vielen Nuancen. Ein Beispiel, klassische Zielgruppe von Pharmaunternehmen ist irgendwie weiblich 40 plus. So, und das ist erstmal der Ansatz, mit dem man geht und was so meine Persona ist.
Ist das jetzt so oder ist das nur ein Beispiel?
Ich habe schon oft in der Praxis erlebt, dass das immer so der klassische Marketingansatz ist, von dem man startet. Okay. Natürlich ist das nicht pauschal immer so. Aber du siehst sehr genau, dass diese Denkweise durchaus vorherrscht. Und es geht, glaube ich, darum zu sagen, man startet den ersten Wurf, sammelt Erkenntnisse und Daten und bleibt einfach offen zu sagen, ist vielleicht meine Zielgruppe doch irgendwo anders unterwegs, verhält sie sich anders. Und das habe ich in der Tat schon oft erlebt, dass man sich in der Planungsphase etwas überlegt, auf das man sich fokussiert, dann aber die Daten, die ich über Kampagnen, über On-Site-Geschehen analysiere, mir aber sehr genau zeigen, dass das vielleicht noch nicht alles war, dass der Need und der Intent vielleicht doch ein anderer ist und dass ich eben Conversion maximieren kann, indem ich mir genau diese Datensätze anschaue. Und das gab schon oft den Fall, dass ich da in eine andere Richtung anfangs gedacht habe. Ja. Aber ist ja das Schöne an unserem Job.
Genau. Schritt für Schritt.
Daten zeigen dir den Weg, ja. Und die Kunst ist, da Resonanz zu schaffen, dass wir da schon ein kleines Schätzchen in der Hand halten können, was sehr, sehr hilft.
Genau, Daten sind ein Schatz für dich als Marketer. Daten sind auch ein Schatz für User-Researcher, auch für UX-DesignerInnen. Wie tauschst du dich da aus? Also bist du da proaktiv, wenn es um den Wissenstransfer geht? Genau, geht das irgendwie auch mal in eine andere Richtung, dass User-Researcher schon einen Schritt weiter sind? Oder eher, dass du UX-Designern irgendwie Erkenntnisse lieferst? Was ist so für dich ein Best Practice?
Es geht natürlich auch in beide Richtungen. Also in meiner Agentur hatte ich einen sehr, sehr direkten Austausch mit den UX-Abteilungen. Ich glaube, dass insgesamt häufig ein Austausch zu wenig stattfindet. Das betrifft dann wiederum nicht nur UX, sondern auch andere Marketingdisziplinen, zum Beispiel ein Kampagnenmanager, sehr viele Insights generiert, andere Abteilungen aber nichts oder nur sehr, sehr spät oder sehr spärlich davon erfahren. Und ich sprach am Anfang von der Verzahnung der Disziplinen. Das heißt, jedes Insight, das eine Abteilung, furchtbares Wort, generiert, stiftet einen Mehrwert. Und gerade bin ich ein bisschen mehr als One-Man-Show unterwegs. Das ändert sich wahrscheinlich hoffentlich bald wieder. Aber dieser Austausch ist super essentiell. Und du hast es in beide Richtungen. Du hast natürlich im UX-Bereich Erkenntnisse, die dir sehr genau zeigen, wie ist mein Funnel, wie bewegen sich Patienten, Menschen auf einer Website. Und auf der anderen Seite hast du Kampagnen-Insights, die dir wiederum im Bereich UX sehr genau sagen, hey, ein Patient erwartet an der Stelle vielleicht Content in einer anderen Form. Also ein Beispiel, jemand sucht nach Rückenschmerzenübungen und wenn du dir das anschaust, siehst du super viele Seiten, die irgendwie so ein, zwei Bilder haben und ein bisschen Text. Aber die Intention ist klar, ich will Übungen machen und ich will die wahrscheinlich auf meinem Mobile-Device machen, weil ich das zu Hause tue. Und das sind so Gaps, die kann man schließen, wenn man sich austauscht und wenn man die gemeinsamen Insights auch shared. Und deswegen schon immer ein großer Verfechter davon, wirklich Teams zusammen an den Tisch zu kriegen und diesen Austausch zu forcieren.
Ja, ich glaube, das geht halt besser, wenn die Abteilungen in einer Firma sind. Wenn aber Unternehmen mit verschiedenen Dienstleistern arbeiten, das ist zumindest das, was ich oft erfahre, mitbekomme, dass halt so Silos entstehen.
Ja.
Und das muss man halt irgendwie unbedingt vermeiden. Also ich gehe dann auch mit den SEO-Experten in einen Call und lasse mir das wirklich aus deren Perspektive, aus deren Sicht die Erkenntnisse mir eins zu eins mitteilen. Weil wenn das über den Kunden geht, dann ist dann schon wieder sind ein paar Sachen verwaschen und nicht mehr so trennscharf. Und ich versuche das, aber das muss ich mir ganz oft erkämpfen, leider.
Ja, das ist die Praxis ganz kurz und knapp erklärt, dass es eben nicht der Usus ist und dass du auch als Freelancer oder in welcher Rolle auch immer, das stark aktiv treiben musst. Würde ich aber jeden dazu animieren, weil da wirklich unglaubliche Erkenntnisse stecken und man sich nicht nur eine Schleife spart, sondern wahrscheinlich sogar drei oder vier.
Ja, jetzt würde ich nochmal gern zu dem Beispiel zurückgehen, was du vorhin genannt hast, die Aufklärungsplattform für Cannabis in Medify. Da hast du eben gesagt, ihr habt festgestellt, da ist noch eine sehr, sehr große Wissenslücke, die müsst ihr schließen. Also ist diese Webseite erstmal so ja Wissenscontent, also basiert auf Wissenscontent und dann irgendwie hintergründig erst, hey, du kannst auch über uns einen Arzt konsultieren, der dir ein Rezept verschreibt, aber vordergründig sind es diese Informationen. Jetzt frage ich mich oft und nicht unbedingt als UX-Designerin, sondern eher als Verbraucherin, wie kann ich denn feststellen, wie gut es eine Plattform mit mir meint? Also, oder wie viel Bias da dahinter steckt? Weil wenn jetzt eine Plattform von einem Pharmakonzern, von einem Unternehmen oder von einer Krankenkasse finanziert und beauftragt wird, dann haben die ja auch einen ganz konkreten Need dahinter oder wollen etwas damit erreichen. Und das ist vielleicht nicht immer in allererster Linie das Wohl des Patienten oder der Patientin, sondern eher das Wohl des Unternehmens. Wie stehst du da dazu und gibt es auch irgendwie ja Methoden, wie man das selber erkennen kann, also was besonders vertrauenswürdig ist und was wirklich in meinem Sinne ist?
Das ist wirklich gar nicht so einfach und ich glaube, es wird auch immer schwieriger werden, herauszufinden, was sind denn diese vertrauenswürdigen Informationen und welche sind es eher nicht. Und es gibt eben im Gesundheitsbereich nicht wirklich viele Siegel, die mir vielleicht ein bisschen Sicherheit geben. Im E-Commerce-Bereich kennst du das vielleicht, hast du ja Trusted Shops oder Proven Expert oder was auch immer gibt. Und im Gesundheitsbereich gibt es jetzt irgendwie nichts Großflächiges. Und ich denke, gesunder Menschenverstand, wie man das im Offline-Leben auch tut, wenn man mit einem Arzt spricht oder mit einem Experten spricht, können da schon mal ein guter Indikator sein. Ich persönlich schaue immer, sind denn die... Das Impressum, ja, also ist so ein gängiger Klick, aber der ist wichtig. Und wie erreichbar ist denn eine Plattform, ein Portal, eine Website? Das heißt, gibt dir mir als Anwender oder Patient die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen? Welche Kontaktwege sind denn da? Zeigt eine Firma eine Seite Gesicht? Also habe ich vielleicht sogar ein Bild des Medizinredakteurs oder des Arztes, der Ärztin, auf das ich zurückgreifen kann? Und Quellangaben in Content findet man sehr, sehr selten. Und ich glaube, das sind alles Kleinigkeiten und kleine Puzzleteile, die mir helfen, Trust zu generieren, auch wenn es, da bin ich voll bei dir, sicherlich schwieriger wird. Und das Ähnliche hast du ja im Influencer-Marketing. Ich glaube, da sind wahnsinnig viele schwarze Schafe unterwegs und das ist so ein Hype-Thema, mit dem man sich gerne auseinandersetzt. Wahrscheinlich aber viel zu wenig Zeit reinfließt, sich wirklich auch mit den Statements der Influencer und den Influencern selbst auseinanderzusetzen. Und ich persönlich sehe es per se nicht als schwierig an, wenn ein Pharmaunternehmen oder eine Krankenkasse hinter einer Information steht. Spannend wird es dann zu sehen, wie wertig ist diese Information und wie nah ist die am Patienten? Und wenn das eine Werbeveranstaltung ist, schwierig. Wenn das aber die Intention hat, wirklich umfangreich aufzuklären, Patienten gut zu erreichen und denen in einem richtigen Funnel auch eine Lösung anzubieten, dann bin ich da erstmal offen. Aber es wird schwieriger werden, sowas auseinanderzuhalten. Und ich glaube, gesunder Menschenverstand wäre für mich so ein Topic, wo ich sagen kann, ja, da kann man, glaube ich, schon ein bisschen Spreu vom Weizen trennen.
Ja, ich finde auch das Beispiel ganz gut mit, wer steckt dahinter, zeigen diejenigen Gesicht oder verschleiern sie es eher und man findet es nur im Impressum, wer eigentlich der Absender einer Plattform oder einer Seite ist. Deswegen Gesicht zeigen finde ich richtig cool und auch ja Quellverweise oder eigener Content, weil man, es gibt ja auch viele Seiten, die kopieren irgendwie Content von anderen. Hauptsache, sie haben irgendwie SEO-Landing-Pages, modifizieren das leicht, aber das ist so Copy-Paste mehr oder weniger. Aber so eigener Content, glaube ich, ist auch etwas, was Vertrauen schafft, wo man auch weiß, da ist der Anspruch dahinter, wissenschaftlich wahrscheinlich eigene Erkenntnisse zu sammeln und darzulegen.
Ja, genau. Also da Trust reinzugeben, sagen, woher kommen denn diese Informationen und kann ich das nachlesen? So, und für mich sind schon auch diese verschiedenen Kontaktmöglichkeiten echt so ein kleines Stück, auf das ich schaue, weil ich glaube, wenn du sagst, ich kann anrufen, ich habe eine Hotline, ich habe einen Chat vielleicht sogar, dann sind das alles schon mal Elemente, die dazu beitragen, mir Sicherheit zu geben.
Ja, finde ich sehr gut. Du hast auch gerade schon Influencer angesprochen und diesen Weg gehen ja viele Unternehmen. Influencer-Marketing, Community-Marketing, wann würdest du das empfehlen statt klassischer Werbung?
Also lass uns mal beim Community-Marketing anfangen. Vor dem habe ich übrigens größten Respekt. Also das ist für mich eine Disziplin, die man sehr leicht unterschätzt, weil man sehr schnell dabei ist mit, ja, lass doch mal eine Community aufbauen. Ressourcentechnisch ist es aber wirklich meist ein Monster und ich muss es sehr, sehr gut moderieren. Wenn du aber ein Thema hast, lass uns vielleicht auch wieder da das Beispiel medizinisches Cannabis nehmen. Du hast einfach Restriktionen im Marketing und das ist aber eine Community, die sich auch aufgrund den Gründen, die ich von genannt habe, sehr, sehr gut selbst organisiert und sehr, sehr motiviert Austausch betreibt. Das heißt, wo ist meine Zielgruppe? Sie ist in Communities. Und da vielleicht auch Plattformen zu bieten, zu sagen, bieten euch die Möglichkeit, euch anders zu organisieren. Wir bieten euch die Möglichkeit, euch noch besser auszutauschen. Dann kann das Ganze schon ein Ansatzpunkt sein. Also immer, wenn ein Thema shareable ist oder wenn es sehr in der Nische stattfindet, würde ich zumindest sagen, Community Management, Community Marketing, lass uns drüber nachdenken.
Und aber das ist was Langwieriges.
Es ist wirklich was Langwieriges.
Da kann man nicht mit schnellen Ergebnissen
rechnen, ja. Nee, weil da geht es um Trust, da geht es um wirklich Reichweite, da geht es darum, ein sinnvolles Community Management auch zu haben, da geht es darum, wirklich Ressourcen aufzubauen. Werden Nebenwirkungen irgendwo reported, bist du sowieso wieder in der Pflicht, falls ein Unternehmen dahinter steckt. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema und ich habe es in der Praxis schon oft erlebt, dass es dann scheitert. Also dass die Idee zwar sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr motiviert ist, man aber an der Komplexität scheitert. Das heißt, kann ein Hebel sein, sollte man aber 2-3 Mal challengen. Und auf der anderen Seite Influencer-Marketing, müssen wir nicht drüber sprechen, dass das definitiv immer noch ein großer Hype ist. Ich habe schon gute Kampagnen gesehen, die auch sehr erfolgreich waren. Ich habe aber auch schon herausfordernde Kampagnen, die nicht so erfolgreich gesehen. Ich glaube, der Schlüssel ist, sich wirklich mit dem Influencer, der Influencerin echt auseinanderzusetzen. Also zu gucken, für was steht denn die Person und wie ist denn der Content? Und es geht nicht um Follower oder Followerinnen, sondern es geht um, wie viel Engagement findet da statt. Und wenn man sich wirklich als Unternehmen damit auseinandersetzt, da wirklich ein gutes Briefing zu erstellen, diese Content-Geschichte auch wirklich gut zu erzählen, dann kann das ein Thema sein, was sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch da habe ich oft gesehen, dass diese Ideen oder diese Gedanken eben nicht so präsent sind. Und dann ist es auch ein Thema, das floppt. Und es hängt natürlich vom Produkt natürlich auch ab. Und ich glaube, da schadet es immer nicht, sich auch Hilfe zu holen. Das heißt, als ich als Unternehmen über sowas nachdenke, wirklich Spezialisten, Spezialistinnen an Bord zu holen, die da vielleicht selber auch Connections zu guten Influencern haben.
Können auch Ärzte als Influencer fungieren?
Kommt aufs Thema drauf an, aber im Normalfall sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, da sollte man auch als Unternehmen sehr vorsichtig sein. Da sollte man gucken, wer vermarktet sich hier. Wenn der Arzt sich selbst vermarktet, geht das natürlich. Produktempfehlungen gehen natürlich nicht. Und das ist, glaube ich, ist für mich auch, da ist die Grauzone für mich nicht grau genug. Das ist eigentlich schon eine rote Zone. Das finde ich nicht in Ordnung. Und da sollte man sich darauf konzentrieren, da wirklich eine klare Trennung zu haben. Ja. Aber ich kann natürlich einen Arzt als Experten irgendwo hinzuziehen und kann die Möglichkeit geben, da einen Connect zu Patienten zu schaffen. Das heißt, es ist immer auch so ein Ansatz, wie kommuniziert man und was ist die Aussage? Ein Arzt, der ein Präparat irgendwie ins Handy hält, würde ich challengen.
Ja, genau, weil Ärztinnen, Versorgerinnen darf man halt auch nicht vergessen bei der ganzen Angelegenheit, gerade im Kontext von DIGAs, weil nur weil das BfArM eine App freigegeben hat als DIGA, heißt es noch lange nicht, dass die dann auch genutzt wird. Das heißt, die potenziellen PatientInnen müssen davon Bescheid wissen, aber auch die ÄrztInnen, damit sie es überhaupt verschreiben können. Also hat man so ein kleines Henne-Ei-Problem. Wen geht man zuerst an oder beide parallel? Hast du dazu eine Meinung?
Eine Meinung, und die ist, it depends, Okay. Weil das sind beides wichtige Zielgruppen. Und eingangs hatte ich es gesagt, ich glaube, dass wir in Deutschland immer noch zu wenig auf den Patienten schauen und wertige Informationen für den Suchenden anbieten. Und auf der anderen Seite ist das exakt so, wie du beschreibst. Du brauchst auch jemanden, der das Produkt versteht und verschreiben kann. Das für mich sind es immer beide Zielgruppen. Ich würde niemals per se sagen, lass uns doch erstmal auf die eine konzentrieren und die andere lassen wir außen vor. Es wird dann ein Schuh draus, wenn du sagst, ich habe die Multiplikatoren auf der fachlichen Seite an Bord. Ich unterstütze die, ich tue alles durch einen Außendienst, durch wertige Informationen, dass die fit sind, das Produkt verstehen und verschreiben können und natürlich irgendwie auch überzeugt sind. Und auf der anderen Seite, es gibt wahnsinnig viele Patienten, die auf der Suche sind und die wollen gesund werden, die wollen eine Lösung finden. Und die sollten für mich immer im Marketingmix eine Rolle spielen.
Marketingmix, gutes Stichwort. Du bist es ja gewohnt, verschiedene Tools einzusetzen, verschiedene Methoden. Findest du, dass du in deinen kreativen Möglichkeiten eingeschränkt bist im medizinischen Kontext?
Das kommt natürlich ganz auf das Thema drauf an. Du hast im medizinischen Bereich trotz aller Herausforderungen immer sehr viele Hebel. Also so die Meinung, man ist erstmal so in Restriktionen getroffen, dass man ganz, ganz wenig nur tun kann, die teile ich nicht. Es kommt aber dann natürlich darauf an, in welchem Umfeld bewege ich mich. Nimm auch hier wieder medizinisches Cannabis, ist Betäubungsmittel. In Deutschland hast du ganz andere Hebel, wie wenn du beispielsweise von OTC-Präparat Marketing machst. Und von daher ist das für mich der Reiz, dass du häufig um die Ecke denken musst, dass dir häufig vielleicht Kanäle fehlen, die du in deiner Bewerbung mit reinnehmen kannst. Aber trotzdem ist die Palette, aus der man schöpfen kann, in meinen Augen immer noch so spannend und so groß, dass es kaum Indikationen gibt, für die ich sagen würde, ja, lass mal digitales Marketing außen vor.
Man muss wahrscheinlich um die Ecke denken, man muss sogar noch kreativer sein. Denn ich kann mich erinnern, du hast gesagt, auch Brokkoli kann als Werbemittel funktionieren für Cannabis. Das fand ich total cool. Damit meinst du im Prinzip, dass man einfach Symbole schafft, auch im Bereich vielleicht Community Marketing, also wiedererkennbare Symbole, die für etwas stehen. Weil würde man jetzt irgendwie mit einer Cannabispflanze jetzt als Werbemittel oder als Key-Element das nehmen, dann hätte man wahrscheinlich Probleme, dass die Werbung halt gesperrt wird. Aber wenn man kreativ genug ist und anstelle von einem Cannabisblatt ein Brokkoli nimmt, dann kann das wieder funktionieren. Das hast du mal erwähnt, das fand ich ganz cool als Beispiel. Du lachst dich jetzt gerade kaputt.
Ich lache mich kaputt, weil ich sehr spektakulär finde, dass du dieses Beispiel dir gemerkt hast und rausgeguckt hast.
Das hat sich eingebrannt.
Ja, es ist wirklich ein sehr kreatives Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, per se ist das die sinnvollste Marketingstrategie. Definitiv ist es so, dass du kreativ werden musst. Und das kann ein Weg sein. Natürlich ist das, was Conversion betrifft und Wahrscheinlichkeit, dass du da alle User, Patientinnen aus deinem Funnel holst, nicht per se gegeben, aber es kann eine Möglichkeit sein, zu sagen, man schafft ein Symbol, was die meisten Menschen im Begriff ist, schafft sich dadurch ein bisschen mehr Flexibilität, weil ich zum Beispiel auf einer Landingpage eben nicht von Cannabis spreche, sondern von diesem Beispiel Brokkoli und kann dann trotzdem Werbekampagnen aussteuern. Das heißt nicht per se, dass das eine Empfehlung ist und dass man das unbedingt tun sollte. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, das geht nicht, gibt's nicht. Und Kreativität kann durchaus belohnt werden. Also solche Kampagnen funktionieren auch. Sie funktionieren anders, aber sie funktionieren. Und das ist so ein Part, den finde ich als Marketer wahnsinnig spannend, weil ich eben nicht meine klassische Palette ausbreite, aus der ich dann schöpfe, sondern weil ich pro Thema mir überlegen muss, was haben wir denn an Möglichkeiten und wie kann ich die bestmöglich mit natürlich einer hohen Conversion-Wahrscheinlichkeit anwenden. Und Brokkoli ist ein sehr kreatives Beispiel, fand ich auch super lustig, aber es funktioniert.
Cool. Ich warte immer auf den Brokkoli in meiner Instagram-Timeline, wenn ich den mal zu Gesicht bekomme.
Sag Bescheid, aber, wenn du ihn siehst.
Ja. Ich mache einen Screenshot. Aber lass uns mal noch bei Cannabis bleiben, weil das ist echt so ein gutes Thema. Es gibt ja jetzt viele Player, die da jetzt versuchen, den Markt zu okkupieren und der Wettbewerb wird größer und größer. Die Legalisierung ist noch nicht durch, glaube ich, aber wird kommen.
Wird kommen, wäre auch mein Tipp.
Genau, und da wollte ich jetzt fragen, Marktzugang. Es gibt ja den einen Weg, über Handelspartner, also wie Apotheken oder Drogerien zu gehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, D2C, Direct to Consumer, zu gehen, also an den Handelspartnern vorbei, eben über Community Marketing direkt bei den Endkunden zu landen. Hattest du das schon mal in irgendwelchen Praxisbeispielen, wo ihr diese Entscheidungen treffen musstet? Oder hast du irgendwie eine Empfehlung, die du da abgeben würdest?
Das hat man recht häufig und man merkt so die letzten Jahre in der deutschen Pharmawelt, dass zunehmend Offenheit herrscht, selbst D2C zu gehen. Ja, der Apothekenmarkt konsolidiert sich. Wenn du dir anschaust, wie viele Apotheken von Jahr zu Jahr wegfallen, dann ist dieser Trend sehr, sehr klar. Und deswegen beschäftigt man sich in meinen Augen richtigerweise genau mit diesem Thema. Und auch da glaube ich, dass uns die Suche und die Intention der Patienten auch da wieder so ein bisschen Wegweiser sein kann. Wenn du dir Online-Apotheken, große Player anschaust, dann haben die ja aus der Usability-Sicht oder aus der Online-Sicht machen die ja super viel richtig. Also das heißt, das sind meistens sehr, sehr gut optimierte Seiten, wo ich genau für meinen Intent, ich möchte was kaufen, wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Lösung finden werde. Und das ist natürlich für mittelständische Unternehmen oder neue Player am Markt, die das selber probieren möchten, eine Herausforderung, weil die haben dieses Wissen noch nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich diesen Weg gehe, fehlen mir unglaublich viele Daten, weil die wenigsten Versandapotheken oder auch Drogerieketten geben mir diese Daten. Das sind immer nur Fragmente. Ja. Das heißt, ich verstehe meine Zielgruppe zu wenig. Ich verstehe nicht, wie die sich bewegen. Ich verstehe nicht, was die wollen. Und das würde ich mal behaupten, könnte fatal werden, weil das ist ja auch wieder beim Goldschatz. Da kann ich in der Zukunft wahnsinnig toll damit arbeiten. Und gerade in diesem Funnel, erinnere dich an diese 80% des Suchvolumens, die eben noch nicht eine Kaufentscheidung oder eine Entscheidung für eine Therapie getroffen haben, die hole ich halt auf so einer Plattform eher weniger ab, sondern das kann ich selber steuern. Und ich habe die Möglichkeit, als Multiplikator zu dienen. Ich habe die Möglichkeit, Patienten wirklich gut zu informieren und mit auf die Reise zu nehmen. Und ich ohne diese Daten. Und das ist für mich immer ein sehr, sehr starkes Argument, zu sagen, macht das, überlegt euch, ob es für euch auch einen D2C-Weg geben kann oder zumindest einen Weg geben kann, selber Daten zu ownen.
Ja, finde ich super. Zusammengefasst heißt das ja, im Kern braucht man immer irgendwie den direkten Zugang zu den Endkunden auf irgendeine Art und Weise und man kann Geschäftspartner, also Kooperationen mit Handelspartnern eher als Add-on sehen, was sehr, sehr gut funktionieren kann, aber es sollte nicht der einzige Weg sein zum Kunden.
Ja, exakt. Also exakt wie du sagst, ich mache mich abhängig und es kann in manchen Funnels absolut Sinn machen, weil einfach eine Apothekenwebsite vielleicht performanter ist wie meine, aber ich gebe auch immer ein Stück weit Datenhoheit raus und die bekomme ich nicht.
Also die Brand Experience geht ja auch verloren. Wenn ich jetzt total irgendwie auf einer Shop-Apotheken-Seite bin, dann habe ich da einen Vergleich mit anderen Produkten und kann viel weniger meine Brand platzieren.
Ja. Und klar, du kriegst keine Insight über Kampagnenaktivitäten. Du weißt nicht, was aus dem Funnel hat funktioniert, welche Aktion hat die beste Conversion gehabt, wo fließen die Spendings sinnvoll hin. Und Ich bin großer Verfechter davon, zumindest zu Beginn selbst Daten zu ownen, mit denen zu arbeiten und diesen Schatz nicht aus der Hand zu geben.
Sehr gut. Das nehme ich mir direkt mit in ein aktuelles Projekt.
Sehr schön.
Ja, kann man sehr gut sofort anwenden, finde ich. Jetzt nochmal abschließend, Verzahnung, Online-Marketing und UX, damit das nicht zu kurz kommt. Also Marketing schafft irgendwie einen Anreiz, versucht Mehrwerte zu verkaufen. Man schafft es, dass der Kunde irgendwie darauf reagiert und landet dann im Produkt. Egal, ob das jetzt irgendwie über einen App Store ist und die App wird runtergeladen oder auf einer Webseite, man registriert sich irgendwo. Und ich frage mich halt so, wie können eigentlich User Experience und Online-Marketing-Kampagnen bestmöglich verzahnt werden? Weil oft ist es so, dass entweder die Marketing-Kampagne schon total auf Hochtouren läuft und man irgendwie viel mehr verspricht, als die Entwickler gerade im Hintergrund zusammenschustern. Und man hat dann irgendwie eine tolle Marketing-Kampagne und trifft auf ein Produkt, was irgendwie total buggy ist. Ist ja irgendwie auch blöd dann. Sollte man vermeiden. Und es gibt auch das Umgekehrte, dass irgendwie monatelang oder jahrelang an einem Produkt rumgetüftelt wird, also entwicklungsseitig, aber niemand über Marketing nachgedacht hat. Und ich frage mich immer so, wie geht das irgendwie parallel besser? Und hast du da irgendwie ein Beispiel, ja, oder eine Empfehlung, was man tun kann, damit das nicht so ist, dass immer eins weiter ist als das andere?
Ich glaube, dass der Punkt, den wir auch schon hatten, nämlich dass Teams zusammen an den Tisch kommen und sich abstimmen, forciert werden muss. Die Antwort ist vielleicht etwas langweilig, aber in der Praxis hast du das eben häufig nicht. Ne? Es wird ein Produkt gelauncht, es wird sehr viel im Produkt investiert, aber vielleicht nicht darüber nachgedacht, wie platziere ich dieses Produkt perfekt oder wie sehen meine Marketingaktivitäten aus. Ich glaube, rechtzeitig Teams, die involviert sind, an den Tisch zu bringen und auch sehr genau zuhören, was die sagen, ist wahrscheinlich schon ein Schlüssel davon, dass man sich besser aufstellt. Und ich glaube, man muss das auch gut in Timings gießen, also sich sehr genau überlegen, was ist denn mein Ziel, welche Kanäle möchte ich bedienen und wann muss ich mit denen anfangen. Nimm beispielsweise organische Reichweiten, selbst unter perfekten Voraussetzungen. Also ich habe eine tolle Technik, ich habe tollen Content, dauert es einige Monate, bis mir das irgendwie Besucher reinspült. Das heißt, ich muss mir überlegen, kann ich denn auch relativ kurzfristig an User kommen? Auf der anderen Seite, und da bist du noch viel intensiver im Game wie ich, ist, sich eben nicht erst danach Gedanken zu machen, wie ist eine tolle User Experience, wenn die Website steht. Aber auch das hast du ja super oft, dass man dann erst das Optimieren anfängt, sondern rechtzeitig Experten ins Team zu holen, die eben genau ihren Turf perfekt verstehen und die mir sagen können, ich weiß aus anderen Cases, was ein Patient erwartet. Ich weiß, wie ein User interagieren wird. Und das in dem ersten Wurf bestmöglich zu platzieren, in Abstimmung mit dem Marketing. Und dann hört es eben nicht auf, also dann ist diese Geschichte nicht zu Ende, sondern dann fängt der spannende Teil an, nämlich Daten zu sammeln, AB zu testen, neue Kanäle auszuprobieren, Kampagnen nachzujustieren und es wieder zu optimieren. Und häufig ist es eben so, dass diese Abstimmung nicht stattfindet oder dass du einmal einen Wurf machst und der wird dann erstmal relativ stringent ein Jahr lang durchgezogen. Das heißt, ich glaube, der Schlüssel ist, flexibler zu sein, Teams an den Tisch zu bringen und sich wirklich regelmäßig abstimmen, in welchen Formaten auch immer. Ich glaube, das kann zumindest ein Hebel sein. Königsweg ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist ein guter Hebel dazu zu sagen, wir können schon mal viele Stolpersteine irgendwie ausschließen.
Ich bekomme ganz oft mit bei meinen Kunden, dass die für sich nicht festgelegt haben, wann eine Strategie nicht funktioniert hat. Man entwickelt die Webseite weiter, man hat irgendwie neue Funktionen geschaffen, neue Userflows und man ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, meine Kunden sind zu ungeduldig, um abzuwarten, ob diese Strategie funktioniert hat. Hast du da irgendwie einen Tipp, weil ich das so oft mitbekomme? Mein Gefühl ist es oft, man rückt dann zu früh wieder von einer Strategie ab eigentlich.
Ich glaube, das ist die große Herausforderung für alle Dienstleister, dass du natürlich sagst, okay, ich muss das auch irgendwie, ich bin immer in der Rolle, dass ich möglichst schnell liefern muss, aber es geht in der Praxis halt häufig nicht. Und ich glaube, Unternehmen wirklich proaktiv aufzuklären, also das heißt, die Erwartungshaltung schon mal im Vorfeld abzustecken und auch ganz transparent damit umzugehen, was zu erwarten ist. Das kann helfen, das kann ein Schlüssel sein. Und ich habe in der Praxis auch schon viele Unternehmen erlebt, teilweise wirklich renommierte Unternehmen, wo ich sehr schnell das Gefühl hatte, dieses Gefühl dafür, wie lange dauert was, welcher Kanal macht was, was ist zu erwarten, was sind Benchmarks nach außen, Da ist kein Gefühl da, einfach weil die Erfahrungswerte noch nicht da sind. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz für uns Dienstleister, dann wiederum zu sagen, wie kann ich neben dem Doing auch Resonanz schaffen, was KPIs sind und was eine Erwartungshaltung ist, die irgendwie zutrifft. Und natürlich ist es in vielen Praxisfällen halt auch noch manchmal schwierig.
Ja, sehr gut, finde ich auch einen guten Punkt. Vor allen Dingen auch dann Parallelen zu ziehen mit anderen Projekten, weil das sehe ich halt bei mir so den Vorteil, dass ich halt schon, ja, x-mal irgendwie einen Registrierungsprozess gestaltet habe und ich halt Erfahrungen mittlerweile habe, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert oder was für welchen Case. Und das ist unser Vorteil, ja, das stimmt.
Ja.
Also zusammengefasst, testen, 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 weiterentwickeln ohne Ende, Daten sammeln, auswerten, besser werden und wieder von vorne.
So könnte man es kurz und knapp zusammenfassen. Wenn man das wirklich gut durchexerziert, ist das wirklich ein sehr, 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 sehr wichtiger Schlüssel. Nicht vergessen, den Kunden mit auf die Reise zu nehmen. Bin großer Freund davon, auch wirklich sehr, sehr offen aufzuschlauen. Ja, also da nicht was bedeckt zu halten oder vielleicht Wissen nicht zu teilen. Und genau dem Kunden zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Was du gerade gesagt hast, du hast aus so vielen Cases Erfahrungswerte, was eine gute Conversion ist. Ein Kunde braucht das, um Entscheidungen zu treffen, weil er immer wissen will, okay, was bringt's mir denn? Ja, und was mache ich denn da gerade? Und das kann sehr viel Vertrauen schaffen und eben auch die Zusammenarbeit in die Zukunft ermöglichen. Mach sehr viel SEO und da hast du die Herausforderung auch immer. Bis es wirklich wirkt, vergeht manchmal ein Jahr. Und das musst du kommunizieren, weil sonst entstehen Unzufriedenheiten.
Sehr schön. Ja, lieber Marc, ich sage vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke in deinen Job als Digital Performance Expert. Ich finde, man hört dir in jeder Silbe an, wie viel Erfahrung du hast und ich glaube, unsere Wege werden sich noch öfter kreuzen. Ich finde auch, dass es eben genau dieses Verständnis für patientenzentriertes Marketing braucht, um Produkte der Gesundheitsbranche optimal zu platzieren.
Vielen Dank für die Worte. Ich habe zu danken. Danke, Katharina. Kann ich nur so zurückgeben. Hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich.